Die Geschichte der Könige von Juda liest sich oft wie ein Auf und Ab zwischen Aufbruch und Abfall. Malachi wird der Tempel gereinigt, Malachi wieder mit Götzen gefüllt, einmal kehrt das Volk zum Passa zurück, kurz darauf verliert es Gottes Feste erneut aus den Augen. Hinter all diesen Bewegungen steht ein Gott, der sein Volk nicht loslässt, sondern immer wieder zur Quelle der Anbetung, zu seinem Haus und zu seinem Bund ruft. Gerade in den Berichten über Hiskia, Manasse und Josia leuchtet eine Linie der Gnade auf, Gott reinigt, sammelt, vergibt, stellt wieder her und deutet zugleich auf Christus hin, der das eigentliche gute Land, das wahre Passa und der vollkommene Opferdienst ist. Hiskias Wiederherstellung, Reinigung des Hauses Gottes und Wiederentdeckung des Passa. Zu Beginn von Hiskias Regierung liegt der Tempel da wie ein geschlossener, verstaubter Raum, in den sich lange niemand mehr hineingewagt hat. Was als Haus Gottes gedacht war, war mit Götzenbildern gefüllt, und die Schrift nennt diese Götzen schlicht die Unreinheit. Es ist bemerkenswert, dass die Erneuerung nicht mit einer politischen Reform beginnt, sondern mit geöffneten Türen, mit ausgeräumten Gegenständen, mit einem neu geordneten Haus. Hier wird sichtbar, wie Gott zur wahren Anbetung zurückführt, er stellt sich selbst wieder in die Mitte, indem er alles, was sich zwischen ihn und sein Volk geschoben hat, ans Licht bringt und hinaustragen lässt. Die Priester und Leviten kehren an den Ort ihres eigentlichen Dienstes zurück, und mitten in dieser Reinigung werden Brandopfer und Sündopfer dargebracht, ein leiser, aber deutlicher Hinweis auf Christus, der allein Gott vollkommen zufriedenstellt und unsere Sünde trägt. In 3. Mose wird das Brandopfer als das Opfer beschrieben, das ganz für Gott auf dem Altar verzehrt wird, im Hebräerbrief heißt es, dass wir durch diesen Willen geheiligt sind durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Was Hiskia äußerlich im Tempel tut, zeigt innerlich auf das Werk Christi, durch das Haus Gottes wieder ein Ort der Gegenwart und des Wohlgefallens Gottes wird. Hiskia stellte das Haus Jehovas wieder her und schaffte die Unreinheit aus dem Heiligen hinaus. Das war etwas Großes. Das Haus Gottes, der Tempel Gottes, war der Ort, an dem seine Auserwählten ihn anbeten sollten. Doch bevor Hiskia zur Herrschaft kam, brachten die Israeliten Götzen in diesen Tempel, und in Vers 5 werden diese Götzen die Unreinheit genannt. Wenn Hiskia in der Folge das Passa erneuert und Boten durch Israel und Juda schickt, öffnet sich der Blick über Juda hinaus. Gottes Herz zielt nicht nur auf einen gereinigten Raum, sondern auf ein versammeltes Volk. Die Einladung nach Jerusalem ist getragen von der Verheißung, die schon in 5. Mose leuchtet, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Wahre Anbetung ist damit immer beides, ein bestimmter Ort, an dem Gott seinen Namen wohnen lässt, und ein geeintes Volk, das sich um ihn sammelt. Das Passa, das gefeiert wird, und das Fest der ungesäuerten Brote erinnern daran, wovon dieses Volk lebt, von dem Blut des Lammes, das bewahrt, und von einem Lebensstil, in dem der Sauerteig der Sünde keinen Raum behalten darf. Paulus greift dieses Bild auf, wenn er schreibt, denn auch unser Passalamm ist geschlachtet, Christus. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Darum fällt es nicht auseinander, dass in Jerusalem zur selben Zeit große Freude herrscht und Götzenaltäre entfernt werden, wo Christus als wahres Passa neu geschätzt wird und Gott gemeinsam im Licht seines Wortes angebetet wird, verlieren heimliche Altäre und falsche Sicherheiten ihre Überzeugungskraft. In dieser Spannung von Reinigung und Fest, von ernstem Gericht über Götzen und überschwänglicher Freude an Gott liegt eine Hoffnung auch für unser Glaubensleben. Gott ruft nicht in eine graue Askese, sondern in eine gereinigte, befreite Freude, in der Anbetung wieder leicht wird, weil das Zentrum stimmt. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalamm ist geschlachtet, Christus. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Hiskias Weg zurück zur Anbetung beginnt mit geöffneten Türen, mit einem nüchternen Blick auf das, was unrein geworden ist, und mit einem neuen Bewusstsein für das Opfer, das vor Gott gilt. Wer sich in diesen Linien wiederfindet, muss sich nicht von der eigenen Geschichte lähmen lassen, der Gott, der den Tempel reinigen ließ und sein Volk zum Passa sammelte, führt auch heute durch das Kreuz Christi in eine erneuerte Anbetung. Wenn Christus als wahres Passa in der Mitte steht, wird das Entfernen von Götzen nicht zum moralischen Programm, sondern zur Konsequenz der Freude. In dieser Spannung dürfen wir leben, ernsthaft im Umgang mit allem, was Gott Konkurrenz macht, und zugleich frei, gemeinsam zu feiern, dass sein Blut genügt und sein Haus wieder Heimat sein darf. Gnade mitten im Gericht, Manasses Umkehr und Gottes Wiederherstellung. Die Geschichte Manasses steht wie ein dunkler Schatten nach dem hellen Beginn unter Hiskia. Er führt Juda in eine Tiefe des Abfalls, die kaum steigerbar scheint. Fremde Altäre werden nicht nur in den Höhen, sondern mitten im Tempel errichtet. Das Haus Gottes wird mit Götzenbildern übersät und das Volk lässt sich widerstandslos in diesen Strom hineinziehen. An Manasse wird deutlich, was geschieht, wenn das Heilige durchlässig wird für alles, was Gott verunehrt, die Grenze zwischen Gottesdienst und Götzendienst verwischt, der Ort der Gegenwart Gottes wird zum Marktplatz fremder Mächte. Gottes Reaktion ist zunächst nicht zarte Korrektur, sondern harte Zucht, da brachte der Herr über sie die Herobersten des Königs von Assur, und sie nahmen Manasse gefangen mit Haken und brachten ihn nach Babel. Die äußere Gefangenschaft macht sichtbar, in welcher inneren Gefangenschaft dieser König schon längst lebte. Manasse betete in seiner Bedrängnis zu Jehova, seinem Gott, demütigte sich tief vor dem Gott seiner Väter und flehte zu ihm. Gott erhörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in sein Königreich zurück. Da erkannte er, dass Jehova wirklich Gott ist. Zu dieser Erkenntnis kam er durch die Zucht Gottes. Gerade in dieser Tiefe ereignet sich jedoch etwas, das der Chronist mit erstaunlicher Nüchternheit erzählt. Als er nun bedrängt war, suchte er das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Die Bedrängnis, die wie reines Gericht aussieht, wird zum Raum der Gnade. Aus dem gefallenen, verhärteten König wird ein Beter, aus dem Mann, der das Heilige entweiht hat, einer, der zum ersten Maleachi wirklich erkennt, wer Gott ist. Die Frucht zeigt sich konkret, und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer. Wo zuvor ein Mensch Gott aus dem Zentrum verdrängt hatte, führt die erfahrene Gnade dazu, dass der Altar Jehovas neu in die Mitte rückt. Im Licht des Neuen Testaments gewinnt diese Geschichte noch eine weitere Tiefe, der Sohn, der in die Ferne gegangen ist und bei den Schweinen endet, ging in sich und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und der Vater läuft ihm entgegen, bekleidet ihn neu und richtet ein Fest aus. Die gleiche Bewegung ist da, tiefer Fall, harte Konsequenzen, echte Demütigung, überströmende Gnade. Und wie Johannes schreibt, bleibt diese Gnade nicht auf Manasse oder den verlorenen Sohn beschränkt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So wird Manasse zu einem überraschenden Zeugen dafür, dass keine Entweihung des Heiligen endgültig ist, solange Gott noch spricht und ein Mensch sich rufen lässt. Seine Umkehr entwertet nicht die Schwere seiner Schuld, sie zeigt vielmehr die Tiefe von Gottes Geduld und die Kraft seiner Wiederherstellung. Der Altar, den er wieder aufrichtet, steht wie ein sichtbares Zeichen inmitten der Trümmer seines Lebens, Gott hat ihn nicht nur verschont, sondern ihm einen Platz im Dienst zurückgegeben. Wer sich in dieser Geschichte wiederfindet, lernt, dass Gottes Wege mit uns nicht an der dunkelsten Stelle abbrechen müssen. Der Gott, der Manasse in der Fremde hört, ist derselbe, der im Licht von Golgatha zuruft, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde. In dieser Gewissheit wächst der Mut, nicht bei der Bilanz des eigenen Versagens stehen zu bleiben, sondern auf Gottes Wiederherstellung zu rechnen, mit einem Leben, in dem alte Altäre abgerissen und der Altar seiner Gnade neu in die Mitte gestellt wird. Da brachte der Herr über sie die Herobersten des Königs von Assur, und sie nahmen Manasse mit Haken gefangen und banden ihn mit Ährenketten und brachten ihn nach Babel. Als er nun bedrängt war, suchte er das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Manasses Lebenslauf nimmt jede Illusion, dass Frömmigkeit uns automatisch vor tiefem Fall bewahrt, und er nimmt zugleich jede Hoffnungslosigkeit, die aus einem solchen Fall erwachsen kann. Wo Gottes Zucht als Bedrängnis fühlbar wird, ist sie nicht das Ende, sondern die geöffnete Tür zurück zu dem, der uns kennt und dennoch erhört. Gottes Gnade entschuldigt nicht, was geschehen ist, sie macht es offenbar, und gerade so schafft sie Raum für eine Wiederherstellung, die tiefer reicht als der ursprüngliche Schaden. Wer sich von dieser Geschichte berühren lässt, entdeckt in Christus den, der in die Ferne, Gefangenschaft, hinabsteigt, um in unser Gebet hineinzuhören und uns heimzuführen. Aus der Erfahrung, dass er wirklich Gott ist, wächst eine neue Treue, die nicht stolz auf die eigene Stärke schaut, sondern dankbar auf den Altar, an dem seine Barmherzigkeit jeden Tag neu greift. Josias Eifer und Gottes Treue, Reinigung des Landes und Hoffnung nach der Gefangenschaft. Mit Josia beginnt noch einmal ein neuer Anfang in Juda. Die Chronik zeichnet ihn als einen König, der schon in jungen Jahren das Verlangen hat, Gott zu suchen. Lange bevor er politische Verantwortung in vollem Maß tragen kann, richtet sich sein Herz innerlich aus. Im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch jung war, begann er, den Gott seines Vaters David zu suchen. Aus dieser verborgenen Suche erwächst ein sichtbarer Eifer. Josia begnügt sich nicht mit symbolischen Akten der Frömmigkeit, sondern greift an die Wurzel, Höhen werden niedergerissen, Ascherim umgehauen, Götzenbilder zermalmt. Es entsteht das Bild eines Landes, in dem nichts Unantastbares neben Gott stehen bleiben darf. In diesem Handeln verdichtet sich eine geistliche Bewegung, echte Gottesliebe scheut nicht davor zurück, festgefahrene Strukturen zu hinterfragen und Götzenmacht zu brechen, auch wenn sie sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben hat. Im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch jung war, begann Josia, den Gott seines Vaters David zu suchen. Er war erst 8 Jahre alt, als er König wurde, und im 8. Jahr seiner Regierung fing er an, Gott zu suchen. Das macht deutlich, dass der Mensch schon in jungen Jahren fähig ist, mit Gott in Kontakt zu treten. Doch so radikal Josias Reform ist, sie kann das angekündigte Gericht nicht vollständig abwenden. Die Chronik schließt mit der babylonischen Gefangenschaft, mit zerstörtem Tempel und einem Volk in der Fremde. Gerade an dieser Bruchkante wird die zweite Linie sichtbar, Gottes Treue, die nicht an der Unbeständigkeit seines Volkes zerbricht. Die 70 Jahre in Babel sind nicht ein Auslaufen der Verheißung, sondern die Erfüllung des Wortes, das er durch Jeremia gesagt hatte. Und als die festgesetzte Zeit erfüllt ist, handelt Gott überraschend, aber im 1. Jahr Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Kyros, des Königs von Persien, so dass er, ausrufen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir aufgetragen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem in Juda. Ein heidnischer König wird zum Werkzeug der Wiederherstellung, das Land, das unter Josia gereinigt wurde, soll nun wieder das Haus Gottes tragen. In dieser Verbindung von menschlichem Eifer und göttlicher Langmut liegt eine wichtige Spannung. Josias Leidenschaft für Gottes Ehre ist nicht vergeblich, auch wenn das Gericht über Juda dennoch kommt. Sein Leben zeigt, dass Gott jeden Schritt zählt, der in seinem Namen gegen Götzenmacht unternommen wird. Zugleich macht die Gefangenschaft deutlich, dass die eigentliche Hoffnung nicht auf dem Eifer einzelner Könige ruht, sondern auf der Verlässlichkeit Gottes. Diese Hoffnung hat im Neuen Testament einen Namen, Christus. Er ist der wahre Sohn Davids, der sein Haus baut, nicht mehr aus Steinen, sondern aus lebendigen Menschen, die zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein, und selbst als lebendige Steine aufgebaut werden, ein geistliches Haus. Er ist auch der, der seine Gemeinde durch Zeiten der Gefangenschaft trägt, in denen vieles zerbrochen scheint und sie dennoch nicht fallen lässt. Sein Wort bleibt gültig, ich werde meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Deshalb darf Josias Geschichte uns zugleich wach und gelassen machen, wach, weil Götzen auch in unserem Kontext nicht harmlos sind und konsequent angesprochen werden müssen, gelassen, weil die Zukunft des Hauses Gottes letztlich in den Händen dessen liegt, der es mit seinem eigenen Blut erkauft hat. So wird aus der Ergänzung zur Geschichte der Könige ein leiser Ausblick über die eigene Zeit hinaus. Selbst dort, wo Reformen unvollendet bleiben und Eifer an Grenzen stößt, verliert Gott seine Linien nicht aus den Augen. Er kann sich eines jungen Königs bedienen, der ihn mit ganzem Herzen sucht, und er kann einen heidnischen Herrscher erwecken, damit sein Haus wieder aufgebaut wird. Im Licht Christi verbindet sich beides, unser Ruf, ihn leidenschaftlich zu suchen und Götzen keinen Raum zu lassen, und seine Zusage, dass er sein Werk vollendet. Diese Verbindung schenkt einen nüchternen Mut, nüchtern, weil sie die Realität von Gericht und Gefangenschaft nicht romantisiert, mutig, weil sie mitten darin mit Gottes Wiederherstellung rechnet. In diesem Vertrauen wird auch unser begrenzter Eifer hineingenommen in die große Geschichte dessen, der das wahre Passa, das wahre Opfer und der wahre Bauherr seines Hauses ist. Denn im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch jung war, begann er, den Gott seines Vaters David zu suchen, und im 12. Jahr begann er, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Aber im 1. Jahr Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das aus dem Mund Jeremias, erweckte der Herr den Geist Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich hindurch, auch schriftlich, ausrufen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir aufgetragen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer ist unter euch von seinem ganzen Volk? Der Herr, sein Gott, sei mit ihm, und er ziehe hinauf. Josias Weg durchzieht ein Doppelklang, der auch unsere Zeit trifft, konsequente Abkehr von sichtbaren Götzen und stille Hingabe an einen Gott, dessen Pläne weiter reichen als unsere Lebensspanne. Sein Beispiel lädt ein, den Ernst der falschen Altäre im eigenen Umfeld nicht kleinzureden und dennoch nicht in Aktivismus zu verfallen, als hinge alles an uns. Die Gefangenschaft Judas und der Ruf Kyros erinnern daran, dass Gott in der Lage ist, jenseits unserer Möglichkeiten zu handeln, durch Menschen, Orte und Zeiten, die wir nicht im Blick haben. Wer sich dieser Treue öffnet, entdeckt, dass Eifer für Gott kein krampfhaftes Mühen sein muss, sondern die Antwort eines Herzens, das sich von Christus bauen lässt. So wächst eine Hoffnung, die nüchtern in die Realität schaut und doch weiß, kein Gericht, keine Zerstreuung, keine Schwäche kann verhindern, dass der dreieine Gott sein Haus vollendet und sein Volk in seine Freude führt. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Passa, das vollkommene Opfer und der lebendige Tempel Gottes. Vor dir bringen wir die sichtbaren und verborgenen Götzen unseres Lebens und bitten dich, dass dein Licht unser inneres Heiligtum reinigt und dein Name dort wieder ungeteilt geehrt wird. Stärke in uns die Sehnsucht nach deiner Gegenwart und nach der Gemeinschaft deines Volkes, damit unsere Anbetung nicht bloße Form bleibt, sondern von deiner Gnade und Freude erfüllt ist. Dort, wo wir wie Manasse eigene Wege gegangen sind und in die Enge der Folgen geraten sind, lass uns deine ausgebreiteten Arme neu erkennen und in deine Wiederherstellung eintreten. Und wenn wir wie Josia nach dir fragen und deinen Willen tun, bewahre uns darin, auf deine Treue mehr zu bauen als auf unseren Eifer. Du bist mächtig, uns aus jeder inneren Gefangenschaft zu führen und dein Haus in uns und unter uns neu zu bauen, zur Ehre des Vaters und zum Segen vieler. Amen.